ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Sie tragen lange spitze Holzspeere, Schutzschilder, gebaut aus alten Ölfässern. Indigene Frauen mit geflochtenen Zöpfen und bunten Röcken, Koka-Bauern mit sonnengegerbten Gesichtern in Gummistiefeln und Strickwesten. Es sind Hunderte. Und sie alle stehen firm hinter ihrem Anführer. Evo Morales, erster indigener Präsident Boliviens, der von 2006 bis 2019 regierte. So lange wie kein Staatschef vorher. Seine Auftritte in Lederjacke und bunten Pullovern waren legendär. Er wurde zur Symbolfigur der lateinamerikanischen Linken. Heute droht ihm eine Verhaftung.
Wir werden nicht erlauben, dass sie unserem Bruder Evo etwas antun. Das werden wir nicht zulassen. Wir haben schon genug gelitten.
Bei Regen, Sonne oder Kälte, wir bewegen uns hier nicht weg. Wir stehen hier Wache, bis unser Bruder Evo erneut Präsident wird.
Er ist Begründer der Bewegung zum Sozialismus, kurz MAS, der einflussreichsten politischen Partei des Landes. Doch mit seinem einstigen Weggefährten und Finanzminister, dem aktuellen Präsidenten Luis Arce, ist er tief zerstritten. Bei den Wahlen wollte Morales erneut selbst antreten, entgegen geltender Rechtsprechung und trotz zahlreicher juristischer Probleme, darunter Missbrauchsvorwürfe. Doch das Wahlgericht schob dem einen Riegel vor.
Es gibt kein rechtliches Argument, mich von den Wahlen auszuschließen. Sie haben bereits gegen mich ermittelt, aber nichts gefunden. Das Verfahren ist abgeschlossen. Sie können einzig versuchen, mir das Leben zu nehmen. Das haben Sie ja bereits versucht.
Nun verschanzt er sich hier in Laucaeña, einem zur Festung umgebauten Dorf, umgeben von Mauern aus Steinen und Autoreifen, Holzwellen, Zäunen und Beobachtungstürmen aus Baumstämmen. Das Ganze erinnert an einen Fantasy-Film. Doch wir sind im Dschungel des Chapare, im Herzen Boliviens. Dort, wo der Coca-Anbau blüht, dort, wo Evo Morales in den 1980er Jahren seinen Aufstieg vom Gewerkschaftsführer zum Präsidenten begann und heute niemand Fremdes Zutritt hat, außer mit seiner Zustimmung. Der Anruf kam am Vortag. Evo Morales empfängt euch. Wochenlang hatten wir darauf hingearbeitet. Denn auch wenn Evo Morales selbst nicht mehr bei den Wahlen antreten darf, sein Einfluss auf die Politik im Land ist nach wie vor unbestritten, sagt der Soziologe Ricardo Ortega, ein früherer Weggefährte, der heute zu den stärksten Kritikern des Ex-Präsidenten zählt.
Evo Morales todavía tiene una
Evo Morales hat in Bolivien nach wie vor großen politischen und sozialen Einfluss, auch wenn er die politische Macht von früher, als er 60% der Stimmen gewann, verloren hat. Aber er kontrolliert den Chapare und damit die Region im Zentrum Boliviens, durch die die Hauptverkehrsachse des Landes zwischen den wichtigsten Städten Santa Cruz, Cochabamba und La Paz führt. Morales hat die Macht, die Coca-Bauern der Region Chapare zu mobilisieren, um diese Verkehrswege zu blockieren und damit die Hauptader der bolivianischen Wirtschaft zu ersticken. Darin liegt derzeit seine größte Macht.
Und genau das wird auch für uns zum Problem. Denn unser Fahrer, der selbst aus der Dschungelregion kommt und uns zum Treffen mit Evo Morales in den Chapare fahren sollte, steckt fest. Überall Straßenblockaden, teilt er uns per Audionachricht mit, schickt Videos. Darauf zu sehen, brennende Autoreifen, wütende Menschen, kilometerlange Schlangen aus LKWs. Bolivien steckt in einer tiefen Krise. Und das bereits seit Jahren. Schon die Wahl im Jahr 2019 endete im Chaos. Morales war damals zum vierten Mal angetreten, entgegen der Verfassung und auch entgegen einem Volksentscheid, mit dem er versucht hatte, diese Verfassung zu umgehen. Bei der Wahl selbst gab es dann Betrugsvorwürfe. Die Auszählung der Stimmen wurde manipuliert, befand die Organisation amerikanischer Staaten. Schließlich erzwang das Militär den Rücktritt von Morales. Der floh daraufhin ins Exil nach Mexiko, später nach Argentinien. Seine Gegner feierten. Seine Anhänger sprechen von einem Putsch. Es kam zu Unruhen, Blockaden, Gewaltausbrüchen mit Toten. Das Land ist tief gespalten zwischen den überwiegend der Mittelschicht angehörenden Morales-Gegnern und den sozialen Bewegungen, die ihn unterstützen. Als sein einstiger Weggefährte, der damalige Wirtschaftsminister Luis Arce, im Jahr 2020 dann zum Präsidenten gewählt wurde, inmitten der Corona-Pandemie, kehrte Morales aus dem Exil zurück. Doch es dauerte nicht lange, bis sich die beiden überwarfen und zu erbitterten Rivalen wurden.
Sie wissen, dass wir Gewinner sind. Deshalb versuchen sie, Evo loszuwerden. Im Moment haben sie es nicht nur auf Evo abgesehen, sondern auf das Volk.
Sie waren ein Anführer Boliviens und haben Gutes für unser Vaterland getan. Setzen Sie unser Land nicht in Brand. Zündeln Sie nicht mit der Demokratie. Zerstören Sie nicht die Hoffnungen der Menschen und nicht unsere Wirtschaft.
Vergangenes Jahr überstand Luis Arce einen Putschversuch. Morales dagegen einen angeblichen Mordanschlag. Beide schieben dem jeweils anderen Lager die Schuld dafür in die Schuhe. Was bleibt, ist politischer Wirrwarr. Bei den Wahlen treten sie nun beide nicht an. Während Morales nicht zugelassen wurde, ist Arce so unbeliebt, dass er einen Ersatzkandidaten ins Rennen schickte. Der allerdings kommt in Umfragen auch nicht über 3%. Eine dritte linke Kandidatin, Eva Copa, gab ebenfalls auf. Die besten Chancen dürfte noch Andrónico Rodríguez haben. Der erst 37 Jahre alte aktuelle Senatspräsident hat seine Wurzeln wie Evo Morales bei den Coca-Bauern im Chapare und galt einst als Ziehsohn des Ex-Präsidenten. Von dem wurde er mittlerweile aber, so scheint es, verstoßen. Wir stehen vor einer Zeitenwende, sagt der politische Journalist Fernando Molina.
Die Wahlen sind ein Wendepunkt in der Geschichte der letzten 20 Jahre. Der Konflikt um die Führung der Partei MAS hat zur völligen Spaltung der Partei geführt und ihr jeden Handlungsspielraum geraubt. Evo Morales nimmt für sich in Anspruch, der einzige Anführer der Linken zu sein. Da steckt auch eine Caudillo-Logik dahinter, wie wir sie von anderen Figuren der lateinamerikanischen Politik kennen. Eine Art personalistischer Wahn im Sinne, entweder ich oder gar niemand.
Umfragen zufolge droht der Linken bei diesen Wahlen nicht nur eine historische Niederlage. Auf dem Spiel steht auch die Zukunft der MAS. Der Partei, die Bolivien 20 Jahre lang geprägt hat. Währenddessen rutscht das Land immer tiefer in die Misere, auch wirtschaftlich. Schon bei der Ankunft in Bolivien, in Santa Cruz, der Wirtschaftsmetropole im Tiefland, sehen wir überall Stau. Besser gesagt, es sind Schlangen von Fahrzeugen, die sich hintereinander am rechten Fahrstreifen der Hauptverkehrsader reihen. Eins nach dem anderen, Kleinwagen, Laster, Mopeds, sie alle warten vor einer Tankstelle.
Es gibt kaum Benzin, kaum Diesel, es gibt einfach nichts. Wir fahren von Tankstelle zu Tankstelle, um irgendwo etwas zu bekommen. Das letzte Mal musste ich von 10 Uhr bis 3 Uhr nachmittags warten.
Unternehmer sind darunter wie Guido Hernandez oder Kleinbusfahrer wie Aaron Wilka. Er hat seinen Transporter provokativ schräg auf die Spur geparkt. Wir sollten hier alles blockieren, sagt er wütend.
Das ist zum Verrücktwerden. Einen Monat geht das schon so. Jeden Tag stehe ich stundenlang in der Schlange. Ich verliere Arbeitszeit, das Geld reicht nicht mehr. Diese Regierung ist ein Desaster. Was sollen wir denn tun? Wir leben von dem, was wir jeden Tag verdienen.
Im kleinen Shop der Tankstelle lehnt ein Pappschild in der Scheibe, was man auch an anderen Orten der Stadt immer wieder sieht. In Markthallen, wo die Preise vor allem für Importwaren immer höher steigen. Oder in Wechselstuben, wo man US-Dollar nur noch zum doppelt so teuren Parallelkurs tauschen kann. Jede Beschwerde richten Sie bitte an folgende Person, steht darauf. Darunter das Foto von Luis Arce mit Präsidentenschärpe. Carmiel Galarza, ein 20-jähriger Delivery-Fahrer, der jeden Tag Stunden in der Schlange steht, hofft auf einen grundlegenden Wandel bei den Wahlen, auch wenn er noch nicht weiß, wen er wählen wird.
Im Moment herrscht Chaos, überall in der Politik ist auch Chaos. Bei den letzten Wahlen gab es Betrug, jetzt streiten sich alle. Ich hoffe einzig, dass nicht nochmal wer von der MAS gewinnt, sondern irgendjemand anders. Hier geht einfach alles den Bach runter.
Die Wirtschaft liegt da nieder, die Staatskasse ist leer und die Wut auf den Straßen wächst. Dabei hatte Bolivien, das früher von Militärputschen und enormer sozialen Ungleichheit geprägt war, gerade unter Morales 14-jähriger Präsidentschaft die wahrscheinlich längste Phase politischer Stabilität erlebt. Verbunden mit einem beachtlichen Wirtschaftsaufschwung, von dem gerade auch die ärmeren Bevölkerungsschichten profitierten, sagt der Journalist Fernando Molina. Erstmals entstand eine indigene Mittelschicht.
Das Versprechen bestand also darin, die Bodenschätze, die Quelle des bolivianischen Reichtums, der in unserer Geschichte aber nie der Bevölkerung zugute kam, dass diese Einnahmen umverteilt würden. Das verhindert würde, dass die Gewinne zum Beispiel aus der Gasindustrie von privaten Unternehmen ins Ausland abflossen, sondern dass diese Einnahmen im Land bleiben, für Wohlstand und die nationale Entwicklung genutzt werden. Dazu wurden zentrale Unternehmen verstaatlicht. Das war das große Versprechen des staatlichen Modells der MAS. Und dieses Versprechen ist aber nicht aufgegangen.
Denn nach einem Jahrzehnt des Wohlstandes, gestützt eben auf Boliviens Erdgasboom, sind die Reserven nun erschöpft. Der Devisenzufluss ist drastisch zurückgegangen, die Währung verfällt, die Preise steigen, vor allem für Importwaren. Angefangen beim Spülmittel bis hin zu Medikamenten. Denn Bolivien produziert kaum etwas selbst.
Es ist eine Kombination. Uns gehen die Devisen aus und gleichzeitig die Gas- und Ölreserven, weil in den letzten Jahren kaum etwas investiert wurde und die Regierung keine Anpassungen unternommen hat.
Sagt der Ökonom und einstige Zentralbankchef Juan Antonio Morales.
Nun müssen wir Brennstoff importieren, wofür wir aber immer weniger Geld haben. Dazu kommt, weil es keine US-Dollar mehr gibt, ist ein Schwarz- bzw. Parallelmarkt entstanden mit einem höheren Wechselkurs, der nun für die meisten international gehandelten Waren gilt. Das hat die Inflation steigen lassen, insbesondere die Lebensmittelpreise. Die Situation ist dramatisch.
Den Genickbruch verursachten der Wirtschaft dabei die in der Verfassung festgeschriebenen Treibstoffsubventionen. Bolivien kauft Millionen Liter Benzin und Diesel zu Weltmarktpreisen ein, um diese dann zu staatlich festgelegten Niedrigstpreisen zu verkaufen. Doch dafür gibt es nun kein Geld mehr. Und das legt das Land buchstäblich lahm. Die Wirtschaftskrise ist das bestimmte Thema bei den Wahlen. Wir haben inzwischen mit viel Überzeugungsarbeit Ersatzfahrer in Santa Cruz aufgetrieben, die bereit sind, uns gemeinsam in den Chapare zu Evo Morales zu fahren. Rodrigo und Julio.
Okay, also es ist jetzt 12 Uhr nachts.
Bis sie allerdings genug getankt haben, dauert es bis Mitternacht. Und bis in den Chapare sind es 6 Stunden Fahrt, wenn alles gut geht.
Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich kenne die Region kaum. Dort fährt man eigentlich nur durch und hält nicht an. Vor allem nicht mit dem eigenen Auto.
Hoffentlich gibt es in der Nacht keine Blockaden, sagt Rodrigo und stopft sich eine Portion Coca-Blätter in die Backe. Wir fahren durch die Dunkelheit.
Das hier ist, um nicht einzuschlafen. Das nimmt dir die Müdigkeit, es nimmt dir den Hunger, es betäubt dich. Aber nur ein bisschen. Also keine Angst. Es ist erlaubt, damit Auto zu fahren.
In Bolivien gilt Coca als heilige Pflanze. Ihre Blätter sollen gegen Müdigkeit, Hungergefühl und Schmerzen helfen. Der Anbau ist legal. Etwa 8 Millionen Menschen im Land leben davon. Die besten Blätter allerdings kämen traditionell aus den Jungas, erklären Rodrigo und Julio. Beide haben inzwischen eine Beule in der Backe, vom großen Bollen Coca-Blätter in ihrem Mund. Das Coca aus dem Chapare würde im Land kaum konsumiert, sagen sie. Und genau das ist das Problem. Plötzlich ein Checkpoint. Das Militär hält uns an. Warum wir einen Kanister Benzin mitführen, wollen sie wissen. Damit wir wieder zurückkommen, erklärt Rodrigo. Denn Benzin mitzuführen ist eigentlich illegal.
Weil wir in die Chapare-Region fahren. Alle wissen, dass dort mit Hilfe von Benzin Coca-Paste hergestellt wird, der Grundstoff für Kokain.
Überall am Straßenrand, in den Höfen der Fincas, die wir passieren, liegen Coca-Blätter zum Trocknen aus. Bolivien ist nach Kolumbien und Peru der drittgrößte Coca-Produzent. Coca sei aber eben nicht Kokain. Das war das Motto von Evo Morales. Während seiner Präsidentschaft wurden die legalen Anbauflächen ausgeweitet auf insgesamt 22.000 Hektar und die Kontrollen gelockert. Heute schätzt die UN-Behörde für Drogen- und Verbrechensbekämpfung Boliviens Anbaufläche auf über 30.000 Hektar. Die meisten davon liegen im Chapare. Und jeder in Bolivien weiß, dass Tonnen davon auf dem illegalen Markt landen. Dennoch dürfe man daraus auch keine pauschalen Schlüsse ziehen, sagt die Kriminologin Gabriela Reyes. Als Expertin für organisierte Kriminalität berät sie seit mehr als einem Jahrzehnt Regierungen, Behörden und Boliviens Geheimdienst.
Es wäre aber falsch, das zusammenzuwerfen und zu vermischen, wie es aus politischen Motiven oft geschieht. Das ist auch nicht neu. Schon früher in den 90ern gab es eine Stigmatisierung des Chapare, das war sehr effektiv.
Es war ein gewisser Evo Morales, der damals gegen die gemeinsamen Versuche der US-amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde DEA und Boliviens Regierung ankämpfte, den Coca-Anbau im Rahmen des sogenannten Krieges gegen die Drogen auszurotten. Er verurteilte das damals als imperialistische Verletzung der indigenen Andenkultur. Während der Teilnahme an regierungsfeindlichen Protestaktionen wurde Evo Morales mehrmals festgenommen.
Evo Morales ist eine Person, die ständig unter Beobachtung steht. Ich glaube, er wäre nicht so nachlässig, sich direkt mit dieser illegalen Wirtschaft in Verbindung zu bringen. Unbestritten ist, dass er weiß, dass das dort stattfindet und man kann ihm schon genug vorwerfen, dass er wegschaut oder auch nichts dagegen tut. Unabhängig davon ist aber auch unbestritten, dass, schaut man sich die Kandidatenliste beispielsweise verschiedener Abgeordneter an, der Einfluss der organisierten Kriminalität in Boliviens Institutionen zunimmt. Sei es von Leuten, die mit Schmuggel oder mit illegalem Goldabbau zu tun haben. Und das sollte uns alarmieren.
Es ist jetzt 5 Uhr morgens oder 6. So, und jetzt den Treffpunkt.
Im Morgengrauen kommen wir am geheimen Treffpunkt an, einer verlassenen Tankstelle.
Wir fahren ihn hinterher.
Von dort holt uns dann ein weißer Pickup ab, leitet uns im Konvoi an meterhohen Straßenblockaden vorbei, auf Schotterpisten, eskortiert von Morales indigener Garde in die Dschungelfestung, die Zentrale der Coca-Bauweißen. Dort, in einem Gebäude des Gewerkschaftsradios, empfängt uns der Ex-Präsident. In Pantoffeln, T-Shirt und schmalen Schultern. Vor der Vipala, der indigenen Fahne und der Nationalflagge Boliviens. Und einem Porträt, das ihn mit Hugo Chavez und Fidel Castro zeigt. Dann beginnt Morales von sich zu reden. In der dritten Person. Er klammert sich nach wie vor an die Vergangenheit, sieht sich als Opfer politischer Verfolgung.
Evo war der einzige Präsident, der 14 Jahre an der Macht war. Damals fehlte es an nichts. Nicht an Essen, nicht an Kraftstoff. Unsere Währung war stark. Doch sie schließen uns von den Wahlen aus, weil sie nicht wollen, dass ein Indigener das Land befreit. Der Imperialismus, die Regierung, die Rechte, sie wollen uns wieder kolonialisieren.
Die Vorwürfe gegen ihn, während seiner Präsidentschaft im Jahr 2016 mit einem 15-jährigen Mädchen ein Kind gezeugt zu haben, weist er von sich.
Weder das Mädchen noch ihre Angehörigen haben Anzeige gegen mich erstattet. Die Staatsanwaltschaft und das Ministerium haben dies von Amts wegen getan. Das haben sie sich bereits 2019 ausgedacht, als ich in Argentinien war. Sie ermittelten gegen mich und fanden nichts. Und ohne Opfer gibt es kein Verbrechen. Und laut Strafprozessordnung darf es keine doppelte Untersuchung geben. Der Fall ist abgeschlossen.
Dass er bei den Wahlen nicht antreten darf, das sei ein Komplott gegen ihn und ein Angriff auf die Demokratie. Die Regierung von Luis Arce habe sich zwar die Kürzel seiner politischen Bewegung der Maß geraubt, so Morales, doch das Volk wisse, dass er der eigentliche Anführer sei.
Jetzt haben sie der Mehrheit den Kandidaten genommen und sie an den Rand gedrängt. Ich habe Angst, dass das Volk sich erhebt. Wir haben einst einen Klassenkampf vermieden, weil wir dem Volk ein politisches Instrument gegeben haben. Aber jetzt zwingen sie das Volk zum Aufstand.
Als wir ihn fragen, wer zu Andrónico Rodríguez steht, dem Kandidaten, der seine Wurzeln wie Morales im Chapare hat und derzeit als aussichtsreichster Kandidat der Linken gilt, bricht Morales das Gespräch ab. Während wir im Chapare sind, intensivieren sich die Proteste. Straßen rund um Cochabamba werden blockiert. Bäuerinnen ketten sich vor der obersten Wahlbehörde in Santa Cruz fest. In La Paz brennen Autoreifen. Gewerkschafter, Busfahrer, Evo-Anhänger marschieren durch die Andenmetropole. Die Regierung leitet Ermittlungen gegen Morales ein wegen Terrorismus und schickt Polizei und das Militär auf die Straßen.
Wir sind einfache Leute, aber wir sehen genau, was hier passiert. Sie schließen unseren Bruder Evo Morales aus. Sie verstoßen gegen Menschenrechte. Das wird Bolivien ins Chaos stürzen. Das wird ein Blutbad anrichten.
Wir Frauen haben keine Waffen. Wir haben nichts. Wir wollen uns nur Gehör verschaffen, weil wir nichts mehr haben, was wir unseren Kindern zu essen geben können. Evo ist der Einzige, der war wie die einfachen Leute. Der weiß, wie es ist, ohne Schuhe an den Füßen zu laufen. Sie wissen ja nicht, was wir mit der Rechten hier in Bolivien erleiden mussten.
In manchen Teilen des Landes kommt es zu schweren Zusammenstößen. Laut der staatlichen Ombudsstelle werden in diesen Tagen 8 Menschen getötet, 4 davon Polizisten. Es gab mehr als 170 Verletzte. An einer großen Jesus-Statue im Zentrum von Santa Cruz steht derweil eine Gruppe überwiegend junger Menschen in weißen T-Shirts, die gelbe Fahnen und die Buchstaben Samuel über den Köpfen schwenken. Samuel Doria Medina ist einer der Oppositionspolitiker. Derzeit führt er die Umfragen in Bolivien an.
Wir alle spüren diese Krise. Die Leute sind müde. Samuel Doria Medina ist der einzige Kandidat, der uns aus diesem Loch herausholen kann.
Früher dachte ich anders. Aber als junger Mensch kennst du ja nichts anderes als dieses sozialistische Modell. Seit 20 Jahren leben wir mit diesem Schatten. Samuel Doria Medina ist ein Geschäftsmann. Er weiß, wie man das Land wieder auf Erfolgskurs bringen kann.
Um zu Samuel Doria Medina zu gelangen, muss man hoch hinaus. Sein Green Tower thront hoch über La Paz. 181 Meter und 46 Stockwerke hoch. Das modernste Gebäude Boliviens. In der Rundumverglasung spiegeln sich die roten Backsteinhäuser der Stadt, die majestätisch schneebedeckten Andengipfel und der endlose Himmel der Puna. An den Wänden seines Büros, zwischen schweren Teakmöbeln, das Foto eines in den Bergen zerschellten Kleinflugzeuges und ein ausgelatschter Lederschuh, auf dessen Sohle ein Kalender eingeritzt ist. 45 Striche. So viele Tage verbrachte Doria Medina Mitte der 1990er Jahre in der Gefangenschaft der Guerilla-Organisation Tupac Katari-Armee. Danach überlebte er einen Flugzeugabsturz und eine Krebserkrankung. Jetzt will er Boliviens Wirtschaft wieder zum Leben erwecken.
Ich bin Samuel Doria Medina Ausa.
Ich bin Samuel Doria Medina und Präsidentschaftskandidat der Alianza Unidad. Mein Berufsleben begann mit einer großen Herausforderung. Ich übernahm eine Zementfabrik, die bankrott war. Als ich die Firma verließ, war sie 600 Millionen Dollar wert. Das ist über 10 Jahre her. Ich habe die höchsten und modernsten Gebäude Boliviens und ich betreibe seit 25 Jahren den Burger King Franchise in Bolivien. Mit 20 Restaurants sind wir das größte Essensunternehmen des Landes. Unsere Produkte stammen aus nationaler Produktion und wir haben tausende direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen. Aber irgendwann sagte ich mir, was nützt es, der erfolgreichste, der größte Geschäftsmann zu sein, wenn das Land bankrott geht?
Samuel Doria Medina ist überzeugt. Bolivien ist bereit für einen Cambio, einen Wechsel. Weg vom Modell des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, in dem der Staat die Wirtschaft steuert, hin zu mehr Kapitalismus. 110 días, carajo. 100 Tage, verdammt, heißt sein Wirtschaftsprogramm. Ausgaben kürzen, defizitäre Staatsunternehmen schließen, Märkte öffnen. Er sagt, Bolivien braucht finanzielle Unterstützung des Internationalen Währungsfonds, um aus dieser Krise zu kommen. Von radikal-libertären Modellen, wie unter Präsident Javier Milei im Nachbarland Argentinien, hält er jedoch nichts.
Cuando yo digo, en muchos lugares vamos a tener una economía capitalista.
Wenn ich den Leuten sage, dass wir eine kapitalistischere Wirtschaft brauchen, dann erhalte ich heute vielerorts Applaus. Vor 3 Jahren hätte man mich noch mit Steinen beworfen. Ich mache Wahlveranstaltungen im Chapare, einem Ort, den wir vor 5 Jahren nicht mal betreten konnten. Heute werde ich dort zum Essen eingeladen, weil die Menschen dort nicht mehr wollen, dass ihre Kinder einzig eine Zukunft als Coca-Bauern haben. Die Leute merken, dass das bisherige Wirtschaftsmodell nicht mehr funktioniert. Sie spüren es in der eigenen Tasche und deswegen wollen sie so nicht weitermachen. Es ist ein Wandel zu spüren, vor allem bei den jungen Leuten.
Wählerinnen und Wähler zwischen 18 und 39 Jahren machen fast 75% bei den diesjährigen Wahlen aus. Die Mehrheit von ihnen kennt nichts anderes als die linke Maßregierung. Aber ihre Lebensrealität ist eine andere als die ihrer Eltern. Doria Medina versucht sich in erster Linie als Geschäftsmann zu präsentieren, auch wenn er in den 90er Jahren Wirtschaftsminister war. Er finanziert Programme für junge Startups und ist mit mehr als 500.000 Follower der wohl erfolgreichste Kandidat auf TikTok.
Ich bin Sozialdemokrat. Ich positioniere mich im Zentrum. Ich plädiere für einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Wir müssen für Wettbewerb und funktionierende Märkte sorgen, aber der Staat muss sich um die sozial schwächeren Schichten kümmern.
Dicht gefolgt wird er derzeit in den Umfragen von Jorge Tuto Quiroga, der von 2001 bis 2002 kurzzeitig Präsident war und Bolivien einen Sparkurs à la Javier Milei verordnen will, dem libertären Präsidenten aus dem Nachbarland Argentinien. Mit Kettensäge, Machete und Schere wolle er den Haushalt zurechtstutzen, erklärte er mal gegenüber CNN.
A cambiar qué? A cambiar todo.
Wir werden alles vom ersten Tag an verändern, um 20 verlorene Jahre zurückzugewinnen. Wir werden wieder Benzin haben, die Inflation wird enden, es werden wieder Dollar ins Land kommen und damit Stabilität.
Fakt ist, die Opposition ist ebenfalls fragmentiert. Keiner der beiden aussichtsreichsten Kandidaten kommt in Umfragen über 20%. Der Versuch, einen einheitlichen Oppositionsblock zu formen, scheiterte bereits im April. Und die beiden Kandidaten aus dem Oppositionslager würden, sollten sie die Wahl gewinnen, nicht nur vor der Herausforderung stehen, stabile Mehrheiten in einem unstabilen Land zu bilden. Bolivien ist nach wie vor stark polarisiert. Da ist das eher von europäischen Einwanderern und der Agrarindustrie geprägte Tiefland rund um die Wirtschaftsmetropole Santa Cruz und dann die Metropole La Paz und das vom Bergbau dominierte Hochland mit einer mehrheitlich indigenen Bevölkerung. In der Mitte liegt Cochabamba und das tropische Chapare. Und damit auch die Frage, wie, nach einem möglichen Wahlsieg, mit Evo Morales umgehen, gegen den schließlich ein Haftbefehl vorliegt. Tuto Quiroga forderte in der Vergangenheit mehrmals, das Militär zu schicken. Wir selbst bekamen kein Interview mit ihm. Doria Medina dagegen sagt uns,
Evo Morales actúa con violencia, con bloqueos.
Evo Morales agiert mit Gewalt und Blockaden und wir sollten ihm nicht dasselbe entgegenbringen. Ich habe im Chapare erlebt, dass viele Menschen eine Alternative zum Coca-Anbau suchen. Die sollten wir ihnen geben. Es wäre absurd, ihnen im Chapare mit Gewalt zu begegnen.
Zurück in den Chapare. Wir sind auf dem Rückweg von unserem Interview mit Evo Morales. Rodrigo und Julian, die beiden Fahrer, erzählen uns, dass sie früher beide Evo Morales gewählt haben, weil sie sich vertreten fühlen von seiner Politik. Aber jetzt, mit der ganzen Streiterei, mit der wirtschaftlichen Misere, haben sie sich abgewendet. Und nach diesem Besuch, sagen sie, seien sie vor allem eins, komplett desillusioniert.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war traurig. Ein Ort völlig abgeschirmt. Die Menschen mit Misstrauen, mit Angst. Dazwischen Kinder, die dort zur Schule gehen, als wären wir inmitten eines Krieges. Nie hätte ich mir vorstellen können, Evo so zu sehen. Er hat in seiner Zeit viel Gutes getan, aber das ist vorbei. Er hat den Kurs verloren. Es geht ihm nur noch um sein Ego. Er ist völlig abgedriftet. Guck dir doch seine Anhänger an. Die haben alle Angst.
Sie wissen beide nicht, wen sie wählen sollen. Die ganze Opposition gehört für sie zum rechten Lager. Keiner der Kandidaten überzeugt sie, keiner habe eine große Mehrheit hinter sich, alle würden alleine losziehen, niemand habe ein wirkliches Projekt, finden sie.
Samuel und all die anderen Kandidaten von rechts, das sind doch in Wahrheit alte Wölfe. Das sind Politiker, die schon mal da waren, aber nichts gemacht haben. Wenn es ein neues Gesicht geben würde, okay. Aber es sind immer dieselben alten Gauner.
Evo Morales und seine Anhänger haben jedes Angebot zur Zusammenarbeit mit den linken Kandidaten bis kurz vor den Wahlen ausgeschlossen. Stattdessen rufen sie dazu auf, am 17. August einen leeren Stimmzettel abzugeben. Glaubt man den Umfragen, schafft keiner der Kandidaten einen Sieg im ersten Wahlgang. Und das bedeutet Stichwahl im Oktober. Und bis dahin 2 Monate mit großer Unsicherheit, glaubt der Journalist Fernando Molina.
Es ist das erste Mal, dass in Bolivien eine Stichwahl stattfindet. Sollten 2 Kandidaten der Opposition das Rennen machen, wissen wir nicht, wie die Institutionen reagieren, wie die Wirtschaft reagiert. Zweitens, diese Wahl ist stark von Desinformation und einer Schmutzkampagne in den sozialen Medien geprägt. Das wird sicher noch mal zunehmen. Heißt, das kann eine ziemlich hitzige und ziemlich harte Zeit werden.
Muy duro para Bolivia, ¿no?